Wir wissen das. Jeder Urlaub, jede Reise beginnt mit der Planung. Und nicht selten gibt es dabei auch die eine oder andere kontroverse Auseinandersetzung. Wohin soll es gehen? In die Berge oder wieder wie letztes Jahr ans Meer? Wie wollen wir reisen? Umweltbewusst mit dem Zug oder doch lieber mit dem Auto, weil es ganz geschickt ist, am Urlaubsort ein Fahrzeug zu haben? Oder soll es dieses Jahr doch die immer wieder aufgeschobene Flugreise sein? Und wie ist es mit der Unterkunft? Das Ferienhaus, bei dem Selbstversorgung angesagt ist? Oder doch mal das Hotel mit All-Inclusive? Wenn dann die Verhandlungen geführt sind und eine einvernehmliche Lösung gefunden wurde, den einen oder anderen Kompromiss eingeschlossen, macht sich die erste Vorfreude breit. Gerade möchte sich der Mann erleichtert vom Tisch erheben, da sagt seine Frau, was ich dir noch sagen wollte. Ich bin der Meinung, dass wir dieses Jahr meine Mutter mitnehmen sollten. Du weißt ja, wie einsam sie als Witwe ist. Kurzes Schweigen und dann die barsche Antwort, das ist ja wohl nicht dein Ernst. Du kennst doch deine Mutter. In alles wird sie sich einmischen wollen. Von Erholung kann da nicht mehr die Rede sein. Und ihr Einfluss auf die Kinder ist ja auch mehr als zweifelhaft. Plötzlich ist die gute Stimmung von gerade eben wie weggeblasen. Und die Bereitschaft, eine gute und für alle vorteilhafte Lösung zu finden, ist weggewischt. Bei der Frage, ob die Mutter bzw. die Schwiegermutter mit in den wohlverdienten Sommerurlaub mitgenommen werden soll oder nicht, da gibt es ja ganz ehrlich auch keinen Kompromiss. Bei dieser Frage gibt es entweder ein Ja oder ein Nein. Genau um diese Frage, wen nehmen wir mit auf unsere Reise bzw. wen nehmen wir nicht mit auf unsere Reise, ging es auch schon vor 2000 Jahren. Nämlich als Paulus und Barnabas ihre nächste Missionsreise planen wollten. Sie waren sich darüber einig, dass es an der Zeit wäre, die neu gegründeten Gemeinden wieder einmal zu besuchen. Nichts schien der zweiten gemeinsamen Missionsreise von Paulus und Barnabas mehr im Weg zu stehen. Da kam Barnabas mit der Idee um die Ecke, dass sie doch Johannes Markus mitnehmen sollten. Doch Paulus fand das gar keine gute Idee. Seine Miene verfinsterte sich. Auf gar keinen Fall. Hast du etwa schon vergessen, dass uns Johannes Markus in Pamphylien im Stich gelassen hat? Wie soll ich denn jemanden mitnehmen, auf den ich mich nicht verlassen kann? Man glaubt es kaum, aber über diese Frage, reisen wir zu zweit oder zu dritt, ist das einstige Dreamteam der Missionsreisenden zerbrochen. In der Apostelgeschichte lesen wir darüber in Kapitel 15. In der Lutherbibel 2017 hört es sich so an. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern und Schwestern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er zog aber durch Syrien und Kilizien und stärkte die Gemeinden. Lesen wir noch einmal Vers 39, noch nach der Elberfelder Übersetzung. Dort steht, es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Es entstand nun eine Erbitterung. Das hört sich nicht gut an. Schauen wir uns einmal den Hintergrund dieser Geschichte an. Paulus und Barnabas hatten bereits eine erste gemeinsame Missionsreise hinter sich. Diese Reise fand um das Jahr 47 statt und dauerte ungefähr ein Jahr. Ausgangs- und Endpunkt ihrer Reise war die Stadt Antiochia in der Türkei. Dort hatten Paulus und Barnabas zusammen mit anderen Christen als Propheten und Lehrer gewirkt. Auf eine Missionsreise zu gehen, war dabei gar nicht ihre eigene Idee. Vielmehr lesen wir, dass es ein direkter Auftrag des Heiligen Geistes war. Die Reise führte per Schiff und zu Fuß über Zypern und Kleinasien. Auf ihrer Reise predigten Paulus und Barnabas, gründeten christliche Gemeinden und erlebten dabei viel Abenteuerliches. Erst glaubten die Griechen, in Paulus und Barnabas wären die Götter leibhaftig vom Himmel gestiegen, dann wurde Paulus gesteinigt und überlebte wie durch ein Wunder. Also eine sehr intensive Zeit, die die beiden sicher eng miteinander verbunden hat. Tatsächlich hatten die beiden aber eine bereits viel längere Geschichte miteinander. Paulus stand ja, wie wir wissen, zu Beginn auf der anderen Seite. Er war ein eifriger Verfolger der Christen. Er setzte alles daran, diese neue religiöse Strömung wieder auszurotten. Er zog durch das Land, um möglichst viele Christen gefangen zu nehmen und sie nach Jerusalem vor den Hohen Rat zu schleppen. Bei einer dieser Verfolgungsreisen begegnete ihm Jesus vor Damaskus in einem Licht. Paulus bekehrte sich und stellte sich ab diesem Moment mit Eifer auf die Seite der Christen. Mehr als verständlich, dass die Gemeinde in Jerusalem dem neuen Jesus-Anhänger erst einmal nicht getraut hat. War das eine echte, aufrichtige Bekehrung oder ein Trick, um die Jerusalemer Urgemeinde zu unterwandern? In dieser Situation fand Paulus in Barnabas einen Fürsprecher. Gerade Barnabas war es, der in der Gemeinde für das Vertrauen in Paulus warb. Er war es, der Paulus den Zugang zur Gemeinde ermöglichte. Von Jerusalem aus ging es gemeinsam nach Antiochia. Und dann starteten sie zu ihrer ersten gemeinsamen Missionsreise. Tatsächlich waren sie zu Beginn nicht zu zweit, sondern sie machten sich zusammen mit Johannes Markus auf den Weg. Die Apostelgeschichte berichtet, dass Markus das Team jedoch in Pamphylien verlassen hat. Weshalb? Bleibt ungewiss. Aber ganz offensichtlich hat Markus' Rückkehr nach Jerusalem Paulus verärgert. Vermutlich wurde es Markus zu heiß. Und als es anfing, gefährlich zu werden, verließ er die beiden. Paulus jedenfalls merkte sich das. Paulus und Barnabas setzten ihre Reise also zu zweit fort. Johannes Markus kehrte nach Jerusalem zurück. Während Paulus und Barnabas auf ihrer Reise unterwegs waren, begann unter den Aposteln eine Auseinandersetzung über die Frage, ob Heiden direkt Christen werden können oder ob sie sich zuerst zum jüdischen Glauben bekennen und beschneiden lassen müssen. Bei dieser Frage prallten die unterschiedlichen Meinungen erst einmal recht unversöhnlich aufeinander. Und deshalb gab es um 48 ein Apostelkonzil in Jerusalem. Es gab also eine Zusammenkunft der Apostel und der Ältesten der Jerusalemer Urgemeinde mit Paulus und Barnabas. Paulus und Barnabas traten dabei mit einer Stimme auf und setzten sich für einen direkten Weg der Heidenchristen ein. Bestimmt ging es hoch her. Aber nach einiger Zeit gelingt es tatsächlich, einen guten und für alle Seiten tragfähigen Kompromiss zu finden. Paulus und Barnabas reisen wieder zurück nach Antiochia. Hier nehmen sie auch Silas mit. Und nach einiger Zeit regt Paulus an, sich wieder auf Missionsreise zu begeben, um die bei der Reise zuvor gegründeten Gemeinden zu besuchen und zu stärken. Und hier kommt es jetzt dann zu besagtem Streit, der so heftig geführt wird, dass es danach kein gemeinsames Miteinander mehr gibt. Wie kann das sein? Kurz zuvor haben beide noch zur Schlichtung einer der damals größten theologischen Streitfragen beigetragen. Kurz zuvor haben sie erlebt, wie wichtig es ist, sich die Meinung der Gegenseite anzuhören, sich Zeit zu lassen, das Wort Gottes zu Rate zu ziehen, gemeinsam zu beten. Und jetzt können sie sich nicht einigen, ob sie zu zweit oder zu dritt auf eine Reise gehen wollen. Versetzen wir uns einmal in Barnabas. Was hat aus seiner Sicht wohl dafür gesprochen, Johannes Markus wieder mitzunehmen? Wir haben vorher gehört, dass sich Barnabas auch für Paulus eingesetzt hat, als es darum ging, ob die Gemeinde in Jerusalem Paulus eine Chance geben sollte oder nicht. Offensichtlich lag Barnabas etwas daran, anderen eine zweite Chance zu geben. Vielleicht führte er auch Petrus an, der von Jesus eine neue Chance und eine tragende Rolle erhalten hatte, obwohl er ihn zuvor dreimal verleugnete. Oder lag es eventuell einfach daran, dass Barnabas und Johannes Markus miteinander verwandt waren? Barnabas war sein Onkel. Und welche Argumente hatte Paulus auf seiner Seite? Paulus hat vermutlich mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass er nicht jemanden auf so eine wichtige und nicht ungefährliche Reise mitnehmen kann, auf den nicht absoluter Verlass ist. Vielleicht hat er auch darauf hingewiesen, dass Jesus, als er seine Jünger ausgesendet hat, auch zweier Teams losgeschickt hat. Oder lag es letztlich doch auch an verletztem Stolz? Jeder von den beiden hatte bestimmt stichhaltige Argumente auf seiner Seite. Bei jedem gab es wohl auch zutiefst menschliche Motive. Lasst uns eine kurze Meinungserhebung hier im ERG machen. Ich bitte um Handzeichen und jeder von euch hat eine Stimme und in der Frage gibt es keine Enthaltung, man kann eigentlich nur mit Ja oder Nein antworten. Wie hättest du entschieden? Wer von euch hätte Johannes Markus eine zweite Chance gegeben? Okay, dann kommt es jetzt zur Gegenfrage. Wer hätte, wie Paulus gesagt, den nehme ich nicht mehr mit? Sehr schön, vielen Dank. Gar nicht so einfach. Es scheint Fragestellungen zu geben, wo es nicht nur eine richtige Antwort gibt. Und selbst in der Bibel lassen sich ja auch hier Argumente in die eine oder in die andere Richtung finden. Betrachtet man die Geschichte vom Ende her, dann muss man eigentlich doch sagen, dass sie einen guten Ausgang genommen hat. Zu Beginn war mit Paulus und Barnabas nur ein Missionsteam unterwegs. Nach der Trennung waren es zwei. Der Konflikt führte also dazu, dass das Evangelium an zwei verschiedenen Orten verbreitet wurde. Barnabas und Markus gingen nach Zypern, während Paulus und Silas nach Syrien und Kilizien zogen. Über die Missionsreise von Paulus und Silas können wir einiges in der Apostelgeschichte lesen. Die vielleicht bekannteste Geschichte ist von Paulus und Silas im Gefängnis. Und Markus hat sich wohl ebenfalls einen guten Ruf und Namen als Apostel erarbeitet. Denn in 2. Timotheus 4, Vers 11 will Paulus ihn gerne wieder zurückhaben. Dort schreibt er an Timotheus: Nimm Markus auf und bring ihn mit dir mit. Er ist mir nämlich sehr nützlich zum Dienst. Aber ein Ende gut, alles gut wäre dann doch etwas zu kurz gegriffen. Schließlich kam es ja nicht zu einem guten Ende, weil Paulus und Barnabas ihre Meinungsverschiedenheit so gut miteinander gelöst haben, sondern die Sache endete gut, obwohl die beiden ihren Konflikt so menschlich ausgetragen haben. Dass Gutes aus dem Streit erwachsen ist, ist dabei vielmehr ein Zeichen von Gottes Gnade als ein Verdienst dieser beiden Männer. Selbstverständlich kann es Situationen geben, in denen eine Veränderung, ein Neuanfang, eine Trennung notwendig ist. Daraus kann sich viel Neues und Gutes entwickeln. Das möchte ich nicht in Frage stellen. Es ist nicht die Trennung an sich, die hier traurig macht, sondern die Art und Weise, wie sich Paulus und Barnabas miteinander auseinandergesetzt haben. Oder vielmehr, wie sie sich nicht miteinander auseinandergesetzt haben. Wie hätten es die beiden also besser machen können? Hatten sie nicht zuvor die Lösung eines Konflikts von viel größerem Ausmaß erlebt? Schauen wir also noch einmal auf das Apostelkonzil wenige Wochen zuvor. Erst einmal, die Apostel und Ältesten treffen sich. Sie wissen, dass es mit dieser Spannung und Meinungsverschiedenheit nicht weitergehen kann. Sie gehen der unangenehmen Auseinandersetzung nicht aus dem Weg. Sie beschließen, sich zu beraten. Und sie lassen sich Zeit. Zumindest lesen wir, dass sie lange gestritten haben. Sie haben demnach die Meinungsverschiedenheit ausgehalten und sind nicht auseinandergerannt. Petrus erinnert sie an Gottes Zusage. Sie orientierten sich an Gottes Wort, sie prüften, sie wägten ab. Und nach der Zeit des Streits gab es auch eine Zeit des Schweigens und des Zuhörens. Und dann hielten sie den Beschluss fest, sodass er auch seine Gültigkeit und Wirkung entfalten konnte. Und, davon gehe ich jetzt einfach aus, bestimmt gab es immer wieder Zeiten, in denen sie beteten und Gott ihren Konflikt hinhielten. Paulus und Barnabas haben offensichtlich von all dem nichts gemacht. Stattdessen eine kurze, heftige Auseinandersetzung, ein Bruch, eine Unversöhnlichkeit, eine Erbitterung und danach getrennte Wege. Warum haben sie die Entscheidung nicht vertagt? Warum haben sie nicht die anderen zu Rate gezogen? Wir lesen auch nichts davon, dass sie über ihre Meinungsverschiedenheit gebetet haben. War ihnen die Tragweite ihrer Auseinandersetzung nicht bewusst? War ihnen die Planung einer Reise nicht bedeutend genug? Und schon war der Streit da und verletzter Stolz und menschliche Hartherzigkeit hat ihnen den Weg zurück verbaut. Stehen wir nicht auch in der Gefahr, in den vermeintlich banalen Fragen des Alltags Gott eher zu vergessen? Aber da ist nichts, was nicht bedeutend genug wäre, was wir nicht mit Gott teilen könnten und sollten. Was oder wer könnte uns Maßstab in solchen Situationen sein? Wäre es nicht gut, wir könnten jemanden befragen, der sich mit solchen Konflikten auskennt? Jemand, der viel Lebenserfahrung hat. Jemand, der sich intensiv mit Gott und damit, wie er sich uns Menschen gedacht hat, beschäftigt hat. Ich schlage vor, dass wir Paulus selbst als Maßstab und Orientierung nehmen. Werfen wir einen Blick in seine Briefe, die ja einige Jahre später entstanden sind. Und ich finde es sehr naheliegend, dass Paulus beim Schreiben an manchen Stellen die Erinnerung an diesen Streit mit Barnabas vor Jahren wieder eingeholt hat. Was sagt er denn zu dem Thema Einheit und Einigkeit? In 1. Korinther 1, Vers 10 lesen wir: Liebe Brüder und Schwestern, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus bitte ich euch eindringlich, hört auf, euch zu streiten. Duldet keine Spaltungen in der Gemeinde, sondern steht fest zusammen und seid euch einig in dem, was ihr denkt und entscheidet. Bleibt in der Einheit, bleibt zusammen, lasst euch nicht aufgrund von Meinungsverschiedenheiten auseinanderbringen. Paulus wirbt dafür, aufeinander Rücksicht zu nehmen und die Meinung und die Lebensweise und die Auffassung des anderen zu beachten und zu respektieren. Ja, Paulus war die Einheit in den Gemeinden sehr wichtig. Immer wieder betont er, dass die Gläubigen in Eintracht und in Liebe zusammenleben sollen. Bei dem Stichwort in Liebe zusammenleben fällt uns die diesjährige Jahreslosung ein. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Auch hier ermahnt Paulus die Gemeinde in Korinth, dass all ihre Handlungen von Liebe geprägt sein sollen. Dies bedeutet, dass jede Tat, jedes Wort und jede Entscheidung aus einer Haltung der Liebe heraus geschehen soll. Jede Tat, also auch das Planen einer Reise, sei es eine Missionsreise oder eine Urlaubsreise. Aber was zeichnet denn diese Art von Liebe aus? Auch dafür ist Paulus eine geeignete Quelle in seinem Hohelied der Liebe. In der Hoffnung für alle Übersetzung lesen wir: Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Wahre Liebe ist nicht nachtragend. Sie ist nicht leicht reizbar und wird nicht schnell wütend, selbst dann, wenn sie Unrecht erfährt. Stattdessen bleibt sie geduldig und vergebend. Eine solche Liebe ist nicht egoistisch und sucht nicht ihren eigenen Vorteil. In der Luther-Übersetzung lesen wir: Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie lässt sich nicht erbittern. Haben wir in dem Streit zwischen Paulus und Barnabas nicht gelesen, es entstand nun eine Erbitterung? Mensch, Paulus, wie kann das denn sein, dass deine Worte und deine Taten hier so gar nicht zusammenpassen? Aber es sind ja nicht Paulus eigene Ideen und großspurige Reden, die wir in seinen Briefen lesen, sondern wir lesen darin von Gottes Ideen, von Gottes Plan, ja letztendlich auch von Gottes Ansage an uns, wie er sich uns gedacht und wie Leben gelingen kann. In der Person von Paulus sehen wir die ganze Bandbreite und das Spannungsfeld unseres christlichen Lebens. Es ist nicht nur sein Spannungsfeld, es ist auch meines und deines. Da stehe ich mit meiner menschlichen Begrenztheit, mit meinen toten Winkeln und blinden Flecken, die ich lieber verborgen halte. Da stehe ich mit meinen guten Vorsätzen und dem wiederholten Scheitern. Da gibt es diese Situationen, bei denen ich mir so fest vorgenommen habe, beim nächsten Mal weniger gereizt und liebevoller zu handeln. Und dann ist da doch wieder dieser Trigger, dieses Wort, dieser eine Satz, der mich scheitern lässt. Das ist meine, das ist unsere Realität. Aber genauso gehört es zu unserer Realität als Christen, dass sich Gott uns ganz anders gedacht hat. Da ist die Realität Jesu, der uns als wahrer Mensch zum Vorbild geworden ist. Wie geht es uns damit? Was macht diese Spannung mit dir? Wie bekommen wir diese beiden Realitäten unseres christlichen Lebens zusammen? Wie können wir die Lücke schließen? Durch eigene Anstrengungen, gute Werke oder Moral? Sicher nicht. In der Vorbereitung ist mir ein sicher vielen von euch bekanntes Bild in den Sinn gekommen. Hier stehst du, hier stehe ich mit meiner menschlichen Begrenztheit, mit meinen Fehlern, ich, der immer wieder in alte Muster zurückfällt und der immer wieder an seine Grenzen kommt. Und da ist Gott. Und da ist auch das Ebenbild, zu dem er uns geschaffen hat. Mit unseren Anstrengungen bekommen wir die Brücke nicht gebaut. Und deshalb bietet uns Gott in Jesus diese Brücke an. Durch sein Leben, in dem er uns praktisch gezeigt hat, was Gottes Wille ist, und in der Versöhnung am Kreuz. Eine Versöhnung zwischen uns und Gott, aber auch eine Versöhnung mit uns selbst, unseren eigenen Schwächen und dunklen Flecken. Eigentlich bin ich kein Freund von solchen einfachen Bildern. Ist das Leben nicht vielschichtiger, komplizierter? So einfach sind die Dinge doch nicht. Oder doch? Doch, sie sind es. Jesus möchte für uns diese Brücke sein. Machen wir es selbst nicht komplizierter. Warum berichtet uns die Bibel von solchen Konflikten? Muss uns das nicht entmutigen, wenn es nicht mal Paulus schafft, wie sollen wir es dann hinbekommen? Nein, vielmehr soll es uns Mut machen und vor Augen führen, Gott hat seine Geschichte schon immer mit Menschen geschrieben, wie auch wir es sind. Und deshalb möchte ich dafür werben, dass wir trotz unserer Begrenztheit, trotz unserer blinden Flecken und trotz dessen, dass es immer wieder Situationen gibt, die uns an unsere Grenzen bringen, wir uns an Jesus und seinem Leben orientieren. Halten wir immer wieder die Dinge unseres Lebens hin, die unversöhnlich zu sein scheinen. Er ist unsere Brücke zu gelingendem Leben. Lasst uns das in den Koffer unserer Lebensreise packen. Amen.